Abschied tut weh. Gell? Und eines Tages wird es sein, dass wir nicht mehr Abschied nehmen müssen, dürfen, können. Dann sind wir ewig beieinander. Und das ist immer so, wenn man liebe Geschwister kennenlernt, sie lieb gewinnt, ist es immer etwas ganz Besonderes, wenn man wieder auseinandergeht. Aber wir haben etwas Wunderbares. Wir können füreinander beten. Mir ist es ein großes Anliegen geworden in diesen Tagen, auch meine Esther, dass wir ganz bewusst auch für euch beten wollen. Und wir danken euch, wenn ihr an uns denkt im Burgenland und auch treu für uns betet. In diesen Tagen habe ich euch einiges weitergegeben aus der Praxis für die Praxis. Und vielleicht ist es bei dem einen und anderen so ein bisschen so vorgekommen, als hätten wir lauter positive und wunderbare Dinge erlebt. Wir haben auch schmerzliche Dinge erlebt. Leute, die wir zum Herrn führen wollten und die sich absolut nicht bekehrt haben, die sich geweigert haben, manchmal einen guten Anfang gemacht in der Bibelrunde und dann total eben sich davon weggekehrt haben. Darum habe ich gestern Abend gesagt, es ist und bleibt ein großes Wunder, wenn Menschen sich bekehren. Und gebt den Mut nicht auf. Manchmal werden wir mutlos. Wenn man wenig Frucht sieht im Dienst oder in dem, wie wir die Botschaft weitergeben, möchte man schnell einmal entmutigt sein. Aber verliert den Mut nicht. Es wäre schade. Wir wollen einfach an der Front stehen. Wir wollen kämpfen für dieselbe Sache, für das Reich Gottes, damit noch viele, viele Menschen für den Herrn gewonnen werden. Ich habe mir so Gedanken gemacht in den letzten Tagen, wie soll mein letzter Vortrag sein? Und auf dem Herzen lag mir ganz besonders, mit euch uns über den Herrn Jesus zu beschäftigen. Wer ist unser wunderbarer Herr? Ich glaube, das ist das Zentrum, dass wir immer wieder auf ihn blicken, schauen, was haben wir an unserem Erlöser. Da hat ein weiser Evangelist in der Schweiz, ein Mann, der viele Menschen zum Herrn Jesus geführt hat, hat gesagt, als ich ihn besuchte, Walter, und wenn ich jede Stunde für Golgatha danken würde, wäre es nie zu viel. Jeden Tag, jede Stunde. Wir können nie genug danken für das, was wir an unserem Herrn haben. Und wisst ihr, je mehr wir uns mit unserem Herrn beschäftigen, umso mehr werden wir auch umgestaltet und geformt. Umgestaltet in sein Bild. Und wie ich habe das in diesen Tagen euch auch gesagt, wir leben nun einmal in einer verdrehten und verkehrten und gottlosen Gesellschaft. Und dass wir hier nicht vergessen, wir sind Himmelslichter in dieser Welt. Die Menschen sollen an uns sehen, von uns hören, an uns erkennen, dass wir einen anderen Halt haben als sie. Eben einen tiefen, innigen Halt in Jesus Christus. Wir lesen miteinander Kolosser Kapitel 1 ab Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk, wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden dem Vater Dank sagend. Er hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht und uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Herrlichkeit über Herrlichkeit. Zuerst einmal dieses wunderbare Gebet des Apostels, wie er da bittet und betet. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Das ist doch etwas Wunderbares. Wir können füreinander beten. Und das wollen wir ganz bewusst tun. Einfach auch für all die Gemeinden, die der Herr geschenkt hat, für die Leute, die zum Herrn gefunden haben, für die Familien, die den Weg mit dem Herrn gehen. Wir wollen ganz bewusst für sie beten. Wie viel Zeit hat wohl der Apostel verwendet zum Beten? Das können wir hier gar nicht lesen. Er wird ein ganz besonders großer Beter gewesen sein. Ein Mensch, der gewusst hat um die Kraft des Gebetes. Und auch wir dürfen das wissen. Er bittet hier, wenn wir lesen, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Und genau um das geht es. Mit der Erkenntnis seines Willens. Was ist sein Wille? Sein Wille ist uns hier dargelegt, in seinem Wort. Hier können wir sehen, um was es ihm geht in Bezug auf uns. Dass wir einen riesen Hunger haben nach Gottes Wort, einen großen Appetit. Ich habe immer wieder gestaunt darüber, wenn wir, sagen wir, so in den jungen Bongauer Gemeinden, wie sie damals der Herr geschenkt hat, in allem Anfang war das ganz ausgeprägt. Da fragte ich manchmal die Geschwister, was ist für euch das Wichtigste bis jetzt so in einer Versammlung? Und alle haben gesagt, die erste Stunde der Anbetung. Interessant. Ehemalige Katholiken haben das gesagt. Das bewegt uns am allermeisten. Diese Gemeinschaft mit dem Herrn, diese Anbetung, die waren sich das ja gar nicht gewohnt. Sie schätzten die Predigten, sie schätzten es, dass sie Vers für Vers in den Versammlungen das Wort Gottes auslegten. Aber dieses vor dem Herrn stehen und ihn anzubeten, das war für sie einfach überwältigend. Und das sollte ja so bleiben. Wir haben alle so gute Gewohnheiten, nicht wahr? Und was ist wohl die allerschönste Gewohnheit? Die Gemeinschaft mit dem Herrn. Das sollte so bleiben. Man sollte sich nie daran gewöhnen, sondern es sollte immer wieder das tiefe, innige Verlangen sein, dem Herrn zu nahen und ihn zu verherrlichen. Ich komme zu Vers 15. Und hier haben wir die Herrlichkeit unseres Herrn. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne Anfang, ohne Ende. Er ist der Umjubelte, der Gepriesene, der Hochgelobte aus den Ewigkeiten heraus. Wir können nie groß genug denken über Jesus. Er ist unser Herr, unser Erlöser, unser Retter. Und je mehr wir uns mit ihm beschäftigen, umso mehr werden wir Freude an ihm haben. Diese große Freude, diese Herrlichkeit, die hineinstrahlt in unser Leben. Schauen wir einmal hier im Korintherbrief, wenn wir über die Herrlichkeit des Evangeliums reden. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4. 2. Korinther 4, Vers 4. Da heißt es: Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Stellt euch vor, hier ist etwas, was man manchmal ein bisschen übersieht. Hier wird das Evangelium als Herrlichkeit erwähnt. Ist es euch auch schon aufgefallen? Die Herrlichkeit des Evangeliums. Den Lichtglanz und die Herrlichkeit Christi. Ein Lichtglanz, ein strahlendes Licht. Herrlichkeit ist auch das Evangelium. Herrlichkeit ist der Sohn Gottes. Und der Gott dieser Welt, der Satan, hat bei den Menschen, die verloren werden, die sich nicht bekehren, die in der Welt verharren und bleiben, hat den Sinn verblendet, hat einfach Dunkelheit hineingegeben in die Herzen, damit sie diesen Lichtglanz nicht erkennen. Und wir haben ihn gesehen. Das ist diese große, große Freude für uns Christen und unser Wunsch, auch für unsere Mitmenschen, dass sie das sehen dürfen, dass sie da hineingeführt werden, dass sie erfüllt werden von dieser Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. In ihm. Wir können da einfach nur staunen. Die Weisheit, die Allmacht und die Größe Gottes. Alles hat seinen Bestand. Alles hat seinen tiefen Sinn. In ihm, dem Sohn Gottes. In ihm, in den Himmeln und auf der Erde ist alles geschaffen worden. Und alles, was durch ihn geschaffen wurde und für ihn, ist Herrlichkeit. Hat keinen Makel, hat keinen Flecken, hat keine Trübung. Alles ist vollkommen wunderbar. Da staunen wir. Wir haben es mit einem herrlichen, wunderbaren Herrn zu tun, der alles herrlich gemacht hat. das Sichtbare und das Unsichtbare. Wenn wir schon vom Sichtbaren überwältigt sein können, wenn wir seine Schöpfung betrachten, die Wunder der Schöpfung anschauen, dann werden wir immer wieder überwältigt sein. Ich habe ja in meinen Gartenvorträgen immer wieder das eine vor Augen gehabt, den Leuten die Schönheiten der Schöpfung vor Augen zu führen. Immer wieder öffnet eure Augen, nehmt euch Zeit. Ich habe manchmal sogar gesagt, nehmt doch mal einen Sessel in den Garten, stellt ihn zu einem Gartenbeet hin, vielleicht bei einem Salatbeet, und schaut zu, wie der Salat wächst. Schaut mal zu. Oder habt ihr einmal beobachtet, wie eine Mohnblume, eine unscheinbare kleine Feldmohnblume, wie die an einem Morgen, wenn die Sonne aufgeht, die Kapsel wegschmeißt? Habt ihr das einmal beobachtet? Liebe Leute, wir müssen wieder neu das Staunen lernen. Kommt mit in die Natur, oder? In der Natur sehen wir so viele Herrlichkeiten. Aber es ist nur ein kleines Schattenbild von dem, was uns erwartet. Welche Herrlichkeiten, welche Schönheiten, welche Vollkommenheiten werden wir einmal bestaunen in der Herrlichkeit. Er ist der Schönste. Er ist der Herrlichste. Er ist es, den wir dann betrachten werden, anschauen werden, und wir werden nicht satt werden an seinem Bild. Von Ewigkeit zu Ewigkeit werden wir ihn anbeten, loben und preisen, weil er so wunderbar ist, so vollkommen ist, so herrlich ist. Wir werden niederfallen vor ihm. Wir werden ihm huldigen, wir werden ihn preisen, wir werden ihm danken, dem Sohn Gottes. Oh, möchte das jetzt schon geschehen, dass wir manchmal uns niederneigen und sagen, Herr, ich habe dich von ganzem Herzen lieb. Wie ein jung bekehrter Bruder, ein lieber junger Mensch, er war mein erster Praktikant. Im Pinzgau war er und kam zu uns in den Pongau. Und wie er oft gebetet hat, Herr Jesus, ich habe dich von ganzem Herzen lieb. Ich liebe dich über alles. Du bist das Herrlichste in meinem Leben. Es war auch einer von denen, den wir oft hörten, durch die Decke durch, laut beten, lange Zeit beten, den Herrn loben und preisen. Wir hatten auch die Gelegenheit, bei uns zu Hause eine Missionarin zu beherbergen, die 22 Jahre in China Dienst getan hatte, bis zur Revolution, wo nachher alle Missionare aus dem Land weggehen mussten. Und diese sogenannte Elisabeth Seiler, ist das ein Begriff für euch? Die hat ja, also mein Bruder Erich hat 3 Bücher geschrieben über ihr Leben. Die habt ihr vielleicht auch gelesen, gell? Oh, lest solche Literatur auch. Und diese Elisabeth Seiler, ich erlebte sie als Kind in unserem Elternhaus. Sie hat jedes Jahr etwa 3 Wochen Urlaub gemacht bei uns. Und hat auch viele Missionsversammlungen abgehalten, hat erzählt aus China. Und das war der fröhlichste Mensch, den ich, also als Kind, außer meiner Mutter, so erleben durfte. Wenn wir um 4 Uhr in der Früh im Garten arbeiteten, das Gemüse ernteten für den Markt, weil es musste ja frisch sein für den Markt. Darum mussten wir früh ernten am Morgen. Und dann hat sie schon aus ihrem Zimmer hoch oben vom 3. Stockwerk heruntergetrellert. hat gerufen: Guten Morgen miteinander, ihr Lieben, ich wünsche euch Freude und Gottes Segen. Och, du liebe Zeit, da habe ich die Karotten ausgezupft aus dem Boden und gebunden und wir waren alle schon total motiviert. Einen fröhlichen Gruß. Nicht so: Mom, heute mag ich nicht aufstehen. Heute habe ich so Kopfweh. Heute tut es weh. So kann man auch aufstehen, oder? Oder dass vielleicht der eine sagt zu seiner Frau: Du, heute musst du ein bisschen aufpassen mit mir, gell? Heute bin ich recht sauer. So darf es doch nicht sein. Nein. Und das war eine Frau, die sich zur Gewohnheit gemacht hatte, jeden Morgen um 4:30 bis zum Frühstück auf den Knien zu liegen und mit dem Herrn zu reden. Dort habe ich auch gelernt, was es heißt, mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben. Eine Beterin. Und was hat sie denn gebetet? Ich habe sie einmal gefragt: Tante Elisabeth, wie kannst du so innig und so viel Zeit verwenden zum Gebet? Und da hat sie mir genau das gesagt hier. Ich will den Herrn anbeten. Anbetung. Wenn wir Anbetungsstunde haben, anbeten den Herrn. Ich sage das immer wieder meinen Lieben, auch den jungen Geschwistern im Glauben. Wir wollen heute alle persönlichen Anliegen auf der Seite lassen. Es geht nicht um das, was dir jetzt wichtig ist. Bete den Herrn an. Er ist es wert. Das müssen wir auch lernen. Den Herrn zu verherrlichen, ihn zu loben und zu preisen. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Das sind diese himmlischen Mächte, diese gewaltigen Herrschaften. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Es hat alles seinen Sinn, seine tiefste Vollendung in unserem Herrn. Ich kann hier nur einfach anbetend staunen. Schaut einmal, wie es da immer wieder heißt. In ihm, durch ihn, für ihn. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Er. Alles hat seinen Bestand durch ihn. Auch wir. Auch unser Leben ganz in ihm ruhend, in ihm geborgen. Wir sind einfach manchmal Leute, die das alles gar nicht zu fassen vermögen. Wir sind einfach doch in dieser oder auf dieser Erde von so vielen Dingen abgelenkt. Und ich merke das selber, je älter ich werde, umso mehr habe ich die Sehnsucht, mich noch viel inniger mit dem Herrn zu beschäftigen. Das ist mein ganz persönlich großer Wunsch. Unser lieber Schwiegervater, also mein Schwiegervater Esthers Vater, war Tischlermeister. Er hat seiner Lebtag die Möbel, alle die Zimmermöbel, er war ein sehr, sehr guter Tischler, der mit viel Liebe die Möbel gemacht hat, noch nach altem Stil. Und er musste viel, viel arbeiten. Viele Aufträge. Und er war ein arbeitsamer, stiller, lieber Christ. So habe ich ihn immer gekannt. Als er 80 Jahre wurde, hat er alle Arbeit niedergelegt. Bis 80 hat er noch gearbeitet. Und dann hat man den Opa nur noch so gesehen und gefunden. In seinem Zimmer, bei meiner Schwägerin, wo er dann auch wohnen konnte, hat er jeden Tag stundenlang die Bibel gelesen und gebetet. Da habe ich oft mit ihm geredet, wenn wir in der Schweiz waren und dann den Opa besucht haben. Die Mutti ist dann eben schon früher gestorben. Hat er gesagt, Walter, jetzt kann ich viel, viel Zeit mir nehmen, um mich mit dem Herrn zu beschäftigen. Und weißt du was? Er wird mir immer herrlicher. Er wird mir immer größer. Er ist so alles in mir geworden. Oh, hätte ich nun schon viel früher mir diese kostbare Zeit genommen. Und bis zu seinem letzten Lebenstag, als 96-jähriger Vater, hat er sich mit der Bibel beschäftigt. Es war, wie ich sagte, ein sehr stiller Mann, aber ein großer Beter. Und das ist genau das, was wir einfach uns auch danach sehnen. O Herr, ich möchte mich wirklich mit dir beschäftigen. Ich weiß nicht, wie soll ich da handeln, wie soll ich dort handeln, was soll ich da reden, was soll ich dort reden, wie soll ich meine Kinder erziehen, wie kann ich hier in dieser Situation oder in einer anderen Situation ein Segen sein. Und die Nähe von ihm, die Gegenwart mit ihm wird uns einfach tröstlich sein. Und da holen wir auch die Kraft. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang und der Erstgeborene aus den Toten. Der Erstgeborene heißt, er ist der Erste, der mit einem verherrlichten Leib auferstanden ist, mit dem unsterblichen, ewigen Herrlichkeitsleib. Das bedeutet das. Und jetzt haben wir dort in Vers 18b, damit er in allem den Vorrang habe. In allem. Schaut einmal, wie es dem Heiligen Geist gefällt, unseren Herrn groß zu machen. Das ist, ich möchte fast sagen, das ist das Überwältigende einfach. Der Heilige Geist ist es, der in uns, in unserem Leben, den Herrn groß machen will, herrlich machen will. Das ist das Wesen des Heiligen Geistes. Nirgends sehen wir in der Schrift, dass wir den Heiligen Geist anbeten sollen. Da haben wir keinen Auftrag. Ich bin so traurig über in Gemeinden, wo man immer zum Heiligen Geist betet. Das sieht man nirgends in der Schrift. Der Vater wird angebetet, der Sohn wird angebetet. Und der Heilige Geist ist es, der uns den Sohn in besonderer Weise offenbart und groß macht und verherrlicht. Ach, möchte das noch viel mehr für uns wichtig werden. In allem den Vorrang. Und jetzt hier, es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Was ist die ganze Fülle? Die ganze Fülle ist, der Vater, der Heilige Geist wohnt in ihm, im Sohn. Das ist die ganze Fülle, die in ihm wohnt, diese Herrlichkeit. In ihm wohnt sie und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Ach, was haben wir für einen herrlichen Herrn. Wir sollten einfach immer tiefer erfüllt sein von ihm. Wir lesen noch in Hebräer Kapitel 1, weil das gerade so gut dazu passt. Hebräer Kapitel 1, Vers 1. Da heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben über alle Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Das Universum zum Beispiel, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Ausstrahlung heißt, der Glanz seiner Herrlichkeit ist, das strahlende, gleißende Licht der Herrlichkeit hinein in unsere Herzen. Und dann heißt es da weiter, und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Ach, das ist so viel Herrlichkeit, dass dieser ewig Hochgelobte, von den Engeln bejubelte, wunderbare, herrliche Sohn Gottes zu seinem Vater gesagt hat: Vater, ich bin bereit, in diese Welt zu gehen, um für die Menschen als Opferlamm mein Leben hinzugeben. Gell, da können wir nur staunen. Staunen, anbeten, loben und preisen. Schaut einmal Vers 10 dort. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Sie werden veralten wie ein Kleid, und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, und sie werden wie ein Kleid gewechselt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Und so weiter. Diese überaus hohe Erhabenheit unseres Herrn. Wir Christen sollten eigentlich jeden Tag so erfüllt sein von unserem Herrn, dass wir, was? Dass man es fast nicht mehr aushält, oder? Dass wir auch Sehnsucht haben, ihn zu sehen. Er kommt bald. Wisst ihr das? Jesus kommt bald. Soll ich euch sagen, wann? Das habe ich bis jetzt noch verschwiegen, gell? Aber das interessiert euch jetzt wirklich, das weiß ich. Wann wird Jesus wiederkommen? Jetzt macht euch bereit. Ich weiß es nicht. Der Vater weiß Zeit und Stunde. Eines Tages wird es soweit sein, dass der Vater sagt: Hole deine Gemeinde heim, deine geliebte Gemeinde. Oh, wie hat uns der Herr lieb. Habt ihr es schon gewusst, dass der Herr Sehnsucht hat nach uns? Der Herr freut sich auf uns, so wie es im Lukas-Evangelium heißt, bei der Mahlfeier dort, wie die Jünger zusammengesessen haben, wo sie das Abendmahl genommen haben. Mich hat herzlich verlangt, innig verlangt, mit euch dieses Mahl zu feiern. Ist es uns auch bewusst, wenn wir Mahlfeier halten, dass ihn auch herzlich verlangt, mit uns Gemeinschaft zu haben? Oh, möchte das nie zu einer Tradition werden. Es gehört halt einfach zum Gemeindeleben dazu. Nein, das ist für uns jedes Mal etwas ganz, ganz Großes ist. Dieses Mal als Erinnerung an unseren Herrn zu genießen. Alles wird vergehen, diese Erde wird vergehen. Sie wird veralten wie ein Kleid, heißt es hier. Wie ein Mantel wird es zusammengerollt werden. Du aber bist derselbe. Und deine Jahre werden nicht aufhören. Du bist der ewige, wunderbare Herr. Ich möchte noch im Judasbrief mit euch lesen. Judasbrief, Und zwar Vers 24 und 25. Das ist das, was mir im Judasbrief, diese sogenannte große Doxologie, nennt man diese Verse. Es ist diese ganz besondere Anbetung. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos, das gefällt mir hier, ohne Flecken, ohne Makel, ohne irgendetwas Trübendes, tadellos mit Frohlocken, mit Jauchzen heißt das, mit einem überaus großen Lobpreis, der Lobpreis hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Achtet einmal, hier wird der Vater genannt, der Heiland, der Retter, Jesus Christus, der Gesalbte und unser Kyrios. Hier haben wir alle Namen unseres Herrn, alle Titel unseres Herrn. Dem sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ist es nicht ein wunderbarer Lobpreis? Wir hatten uns das zur Gewohnheit in vielen Gemeinden gehabt in der Schweiz, dass wir diesen Lobpreis immer wieder gesungen haben. Anbetend, lobend und preisend, diese große Doxologie, diese große Anbetung. Geschwister, ich freue mich auf die Zeit, wo wir bei ihm sein dürfen. Dann tut uns kein Fuß mehr weh. Dann werden wir ganz scharf und klar sehen. Dann werden wir ohne Makel, als hätten wir nie in unserem Leben eine einzige Sünde getan. Stellt euch mal vor. Vollkommen, vollkommen. Wie fühlen wir uns hier manchmal? Oh, so unvollkommen. Manchmal ist man ab sich selber enttäuscht, gell? Ach, wie habe ich wieder reagiert und das tut mir leid und jenes tut mir leid. Und dort ohne Flecken, ohne Runzel, ohne das etwas, heilig, tadellos, fleckenlos, stehen wir vor dem Lamm und beten an. Wisst ihr, Geschwister, es geht nicht darum, was wir letztlich alles leisten. Alle guten Werke, alles, was wir tun, ob Missionsarbeit oder häusliche Arbeit oder Berufsarbeit, alles wollen wir tun aus großer Dankbarkeit. Nicht, dass wir geehrt werden. Wenn jemand geehrt werden soll und darf, dann soll es nur der Herr allein sein. Er sei gepriesen, er sei gelobt. Er soll der sein, den wir verherrlichen, über den wir gern reden, der uns erfüllt, der unser totaler Friede ist. Liebe Geschwister, ist jemand unter uns, der irgendetwas Ungutes in seinem Herzen trägt gegenüber einem anderen gläubigen Menschen, tut Buße. Ist jemand unter euch, der irgendwo Mühe hat mit einer Schwester oder mit einem Bruder, beugt euch vor dem Herrn. Nehmt einander an, so wie uns Christus angenommen hat. Vergebt einander, wenn jemand gegen einen anderen böse Gedanken hatte oder Ungutes geredet hat. Kritisiert nicht die Gemeinde. Kritisiert nicht das oder jenes. Seid Vorbilder in der Gemeinde. Seid diejenigen, die in der Gemeinde als Licht leuchten, die die anderen mitziehen. Tragt die Schwachen in der Gemeinde. Es gibt schwächere Glieder in unserer Gemeinde, die manchmal vernachlässigt werden. Nehmt euch ganz besonders den Schwachen an. Zeigt ihnen eure Liebe, eure Rücksicht. Und in euren Ehen habt immer wieder gute Gemeinschaft miteinander. Der Feind ist heute drauf und dran, Ehen zu zerreißen, kaputt zu machen, Böses hineinzustreuen. Nehmt einander an. Liebt euch gegenseitig mit der Liebe Jesu Christi, damit wir einander helfen, näher und inniger zum Herrn Jesus zu kommen. Das ist mir ein Anliegen. Damit wir noch viele Leute aus der Welt gewinnen dürfen für Jesus. Das sollte unser brennender Wunsch sein. Das ist mein Gebet jeden Tag. Herr, dass noch viele, viele Menschen gewonnen werden für dich, gerettet werden. Und der Herr möge das schenken. Wir machen sicher jetzt noch eine Gebetsgemeinschaft, gell?
Ich würde gerne, bevor wir ins Gebet gehen, noch zwei, drei Dinge sagen. Walter, wir hatten dich eingeladen für die Evangelisation, dass du uns darüber berichtest in den Vorträgen. Und dafür danken wir dir ganz herzlich. Das hast du, denke ich, auf wunderbare Art und Weise uns weitergeben dürfen. Und auch durch die vielen Beispiele sind wir sehr ermutigt worden. Aber ich glaube, der Heilige Geist hatte noch mehr vor, als uns nur über Evangelisation etwas zu sagen. Ich denke, der Heilige Geist hat bei vielen von uns, das habe ich bei mir selber gemerkt und auch aus den Gesprächen, die Herzen weich gemacht, weil du uns einfach in die Nähe des Herzens unseres Herrn Jesus geführt hast und dass wir in dem Licht seiner Liebe uns selber sehen durften und wir durften überführt werden über so viele Dinge. Und viele von uns, denke ich, durften auch in ihrem Leben irgendwie neu auch mit dir anfangen oder Dinge bereinigen, so wie du es jetzt auch am Ende gesagt hast, uns aufs Herz gelegt hast. Und dafür danken wir dir und dafür wollen wir unseren Herrn Jesus auch ganz besonders jetzt preisen. Wir wollen als kleines Dankeschön auch an deine Frau etwas Grünes euch noch mitgeben. Ich denke, ihr findet bestimmt noch einen Platz in eurem schönen Garten. Und dann darf ich das der Esther auch noch übergeben. Auch dir herzlichen Dank, dass du deinem Mann so viel Zeit gegeben hast, auch für diesen Dienst hier.
Lavendel drin. Ja. Und das hat meine Frau besonders gern.
Ja, das freut mich. Ganz super. Das geben wir euch. Ja, dann lasst uns doch jetzt aufstehen, zusammen uns noch Zeit nehmen, unseren Herrn anzubeten und zu ihm anzubefehlen.